Hallo, mein Name ist Herbert und ich halte heute einen Vortrag mit diesem schwerlich auszusprechenden Titel Schritlu und dem etwas provokativeren Untertitel Ein Programm, das natürliche Sprache versteht. Ich weiß nicht, wie viele gestern schon bei der Kurztagung zum Programm ELIZA waren, denn die beiden Programme sind relativ eng verwandt. Beides sind im weitesten Sinne Chatbots. Und heute werde ich ein bisschen versuchen, einerseits über die Geschichte zu erzählen, einen historischen Blickpunkt und aber auch hinter die einen kurzen Blick hinter die Kulissen zu bieten, wie das Ganze dann funktioniert. Das ist der grobe Aufbau. Erstmal allgemeine Einführung, dann einen kurzen Exkurs zum Thema natürliche Sprache und dann Schritlu, wie funktioniert es? Über mich, ich bin Doktorand in Computer Science in Schweden an der University of Gothenburg. Ich interessiere mich sehr für formale Syntax, formale Semantik und aber auch für alte Computer. Ich bin seit Jahren relativ häufig beim VCFE, VCFB. Und deswegen bot sich irgendwie an, diesen Vortrag zu halten. Jetzt zu Schritlu. Geschrieben wurde das Ganze als Doktorarbeit von Terry Winograd am AI Lab des MIT und sollte demonstrieren, wie eventuell das Verständnis natürlicher Sprache funktionieren kann. Das ist so ein bisschen der Hacker-Approach, wenn man irgendwie schauen will, wie etwas funktioniert kann, versucht man es nachzubauen. Und das Ganze wurde geschrieben in Lisp und zwar ursprünglich erst auf einer PDP 6 und dann auf einer PDP 10. Und die Ausgabe erfolgte über ein Grafikterminal. Schon in den 70er Jahren haben sie für dieses Programm, wie man hier unten sehen kann, Wireframe 3D-Grafiken verwendet. Und wie so ein Terminal aussah, das ist dieser Schrank. Noch eine kurze Exkurs. Wie bin ich überhaupt auf dieses komische Programm gestoßen? Die Antwort ist, es gibt von Spektrum der Wissenschaft diese Computerkurzweil, wo sie sehr spannende Sachen vorstellen. Und dort wurde in einem Artikel sowohl ELIZA als auch Schritlu zusammen vorgestellt, als Programme, die mehr oder weniger natürliche Sprache verstehen. Und die umfassendste Quelle zu Schritlu ist im Endeffekt die Doktorarbeit von Terry Winograd, beziehungsweise das Paper, das er daraus gemacht hat. Das Paper ist etwas umfangreicher geworden. Das ist das Paper. Das ist ein einziges Paper. Und dementsprechend gibt es diese großartige Editorial Note, als das Ganze veröffentlicht wurde. When it was decided that cognitive psychology would not specify size limits for articles and that we would publish relevant papers in artificial intelligence, we hardly anticipated devoting an entire issue to a single piece of work. However, Winograd's program for understanding natural language seems sufficient general and important in its implication to warrant the experiment. Und noch ein bisschen Biografisches zu Terry Winograd. 1946 in den USA geboren, hat eben dann an den AI Labs promoviert, 1971. Der vollständige Titel der Promotion lautete Procedures as a Representation for Data in a Computer Program for Understanding Natural Languages. Und das wurde dann eben nochmal zusammengefasst in diesem Paper Understanding Natural Languages. Später entfernte er sich ein bisschen vom Bereich der klassischen AI, ging dann eher in den Bereich Software Engineering. Und noch ein kleiner Nebenfakt ist, dass er unter anderem der Betreuer von Larry Page, dem Google-Gründer, war, als der noch in Stanford promoviert hat, was aber dann relativ bald ja aufgegeben hat. Und wie das Ganze ausschaut, dazu habe ich jetzt einen kleinen Film. Es gibt von den AI Labs vom MIT eine Serie von historischen Filmen. Und ich würde jetzt dann einfach mal kurz diesen Film zeigen. Das Problem mit Schrittlo ist, es ist eben in diesem Mac-Lisp geschrieben, mit einem sehr obskuren Terminal als Ein- und Ausgabe. Es ist einfach unmöglich, das Programm in der historischen Form einfach selbst auszuführen. Deswegen ist der Film leider das Beste, was man irgendwie zum Vorführen haben kann. Und da würde ich jetzt einfach mal ein bisschen was zeigen. Also hier sieht man eben diese... Eine Kleinigkeit habe ich vergessen zu erwähnen. Während Eliza zwar relativ einfach war, konnte es aber trotzdem über alles reden, während dieses Programm relativ elaboriert ist, auch sehr viel Syntax, Parsing und so weiter kann, aber die Welt ist sehr limitiert auf Bauklötzchen. Und man kann eben Fragen stellen an das System, liegt die rote Pyramide auf dem grünen Würfel, oder man kann eben auch Anweisungen geben, nimm die Pyramide, leg sie auf irgendwas. Aber dazu dann noch ein bisschen mehr später. Aber wie gesagt, das ist jetzt diese Welt. Und ich weiß nicht, wie gut man das lesen kann, oben den Dialog. Frage ans System, what does the box contain? The box ist das da hinten und enthält momentan die blaue Pyramide und den blauen Block. Das weiß ich nicht. Ich würde es fast bezweifeln. Es war eher, das System intern kannte Farben, aber ich glaube nicht, dass das Display ernsthaft schon Farben konnte. Ich meine, wir sprechen von einem Grafikdisplay von 1970. Ja, und dann gibt es eben weitere Fragen. What is the pyramid supported by? Und das System antwortet, by the box. Die Pyramide ist in der Box. Dann kann man auch Fragen zur Anzahl stellen, wie viele Dinge gibt es. Oder relativ komplizierte Anfragen. Ist mindestens einer von diesen Blöcken, die gerade eben in der vorherigen Frage erwähnt wurden. Das ist extrem schwer zu lesen. Irgendwie schmaler als der eine, den ich gesagt habe, dass du ihn aufheben sollst. Also da sind extrem viele Referenzen drin. Unter anderem ist es eigentlich nicht einzelne Sätze, sondern ein ganzer Diskurs. Und man kann sich eben auch auf Aussagen vorher beziehen oder auf Dinge, die eben das System quasi, wenn man das als Roboter sieht, in der Hand hält, im Roboterarm. Also es ist schon sehr, sehr ausgefeilt, was das System für 1970 schon machen kann. Man kann auch allgemeine Fragen stellen. Gerade eben war eben, kann der Tisch ist der Tisch auf irgendwas, also ist der Tisch supported bei irgendwas, also obendrauf? Offensichtlich nicht. Der Tisch ist die Fläche, auf der alles stattfindet. Manchmal weiß das System aber auch nicht. Dann sagt es ganz ehrlich, weiß es nicht. Oder kann einfach Sachen nicht. Zwei Pyramiden stapeln geht einfach nicht. Man kann auch einfach Statements geben. The blue pyramid is nice. Und das System merkt sich sowas auch. Und dann kann man sagen, ja, sagt dann, I understand. Oder man kann kompliziertere Sachen sagen, ich mag diese Blöcke, aber nicht die anderen. Und dann kann man auch Fragen dazu stellen. Das heißt, das System kann auch lernen. Relationen lernen, Zusatzinformationen lernen. Und das hebt es unter anderem auch von Eliza ab. Eliza lernt in der ursprünglichen Fassung einfach nichts dazu. Ich glaube, das sollte jetzt erstmal reichen, um einen Überblick zu kriegen, wie dieses System ausschaut. Und jetzt würde ich nochmal ein bisschen versuchen, drüber zu reden, wie das intern ausschaut, beziehungsweise beziehungsweise erstmal was vielleicht noch zu klären ist, ist, was überhaupt dieses was dieser Untertitel bedeutet, dieses Understanding Natural Languages oder Verständnis natürlicher Sprache. Also erstmal, natürliche Sprache ist das, was wir jeden Tag verwenden. Das ist üblicherweise natürlich gewachsen und wird von Menschen verwendet und ist relativ komplex und wird deswegen abgegrenzt von künstlichen Sprachen, die meist irgendwie konstruiert werden und meist deswegen eine einfachere Struktur haben. Und künstliche Sprachen können alles Mögliche sein, fiktive Sprachen, Plansprachen wie Esperanto oder auch Programmiersprachen oder Logiksprachen. Logiksprachen habe ich hier gar nicht drauf. Aber es gibt eben diese Trennung in natürliche Sprachen und in künstliche Sprachen. Und das Besondere an diesem Programm ist, dass es sich eben, dass es versucht, Sinn aus natürlicher Sprache zu machen. Das nächste große Problem ist aber, was bedeutet eigentlich Sprache zu verstehen? Also das Programm scheint ja irgendwie was mit Sprache machen zu können. Man kann ihm Informationen geben, die es dann auch wieder verwenden kann. Man kann ihm Befehle geben, die es ausführen kann. Aber ist das wirklich, versteht dieses Programm wirklich Sprache? Es hatte ja doch nur eine relativ beschränkte Welt mit ein paar Blöcken. Und wenn das wirklich vollständig Sprache verstehen könnte, dann hätten wir jetzt nicht weiterhin die Probleme, die wir weiterhin haben mit Google Translate und solchen Systemen. Sondern wir hätten einfach seit 1970 das Problem quasi gelöst. Was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Zum Thema, was ist Verständnis von Sprache? Kommt man dann relativ bald zu, Sprache kann verschieden repräsentiert werden. Zum Beispiel als logische Formeln. Also der Sinn, die sogenannte Semantik, kann zum Beispiel als logische Formeln dargestellt werden. Also ist Verständnis natürlicher Sprache die Übersetzung von gesprochener oder geschriebener Sprache auf Logik oder ist es was anderes? Heutzutage geht die Tendenz eher dazu, dass man irgendwie ein statistisches Modell trainiert und das ist quasi irgendwie das Verständnis von Sprache, aber ist eher so eine Blackbox. Und in dem Kontext gibt es das sogenannte Chinese Room Paradox, das von John Searle entwickelt wurde. Sagt das irgendjemandem was? Sonst würde ich es kurz erläutern. Also die Idee ist, ein Mensch, der nicht Chinesisch kann, aber ein chinesisch-englisches Wörterbuch hat, sitzt in einem Raum und kriegt irgendwie durch einen Schlitz chinesische Schriftzeichen, die er dann mit seinem Wörterbuch übersetzt und wieder zurückreicht und versteht dieser Mann, was er tut, eigentlich nicht. Und Computersysteme sind im Grunde eben dieser Mensch, der mit einem Übersetzungswörterbuch, ohne die Sprache zu verstehen, das Ganze zurückreicht. Jetzt kommen wir direkt zum Computersystem und das ist etwas komplizierter. Besteht aus relativ vielen Komponenten. Der Monitor ist quasi die gesamte Ein- und Ausgabeschleife, die sich um alles kümmert, also die Eingabe einliest, dann das Ganze verarbeitet, eine Antwort zurückkriegt und die Antwort ausgibt und eventuell eben auch noch Aktionen macht. Aber wir wollen für heute ist das ein bisschen viel auf alles einzugehen, deswegen würde ich mich auf diese Felder beschränken. Also wie funktioniert die Grammatik dahinter? Wie funktioniert so ein bisschen die semantische Repräsentation? Und wie sieht diese Welt intern aus und wie kommt man dann zur Antwort? Und dann kommen wir erstmal zu allgemein zur Syntax, zur Verarbeitung der Eingabe. Man versucht erstmal einen Satz irgendwie in eine Struktur zu bringen. Und das sieht etwa üblicherweise so aus, man hat irgendwie einen Satz. Und dann schaut man erstmal, was sind das für Worte da drin. Also am Anfang hat man einen Artikel, dann hat man irgendwie ein Adjektiv, Nomen und so weiter. Aber das gibt uns auch noch nicht wirklich Informationen über die Struktur und dementsprechend schauen wir, was irgendwie zusammengehört. Und in der Linguistik geht man teilweise von sogenannten Phrasen aus. Das sind eben Einheiten, die aus mehreren Wörtern bestehen. Zum Beispiel ein Artikel, ein Adjektiv und ein Nomen zusammen ist eine Nominalphrase. Und zusammen mit einer Präposition kann man eine Präpositionalphrase bilden, mit einem Verb eine Verbalphrase und alles zusammen ist ein Satz. Und das muss der Computer auch tun, um mit diesem Satz was machen zu können. Das ist aber ein gewisses Problem und jetzt kommen wir zu einem der wahrscheinlich bekanntesten Linguisten, Noam Chomsky, der auch in dem Bereich Parsing, also Syntaxanalyse und Komplexität gearbeitet hat und eine nach ihm benannte Hierarchie aufgestellt hat. Es gibt Sprachen, trifft auch für Programmiersprachen zu. Es gibt einfach kompliziertere Sachen und einfachere Sachen und verschiedene Grammatikformalismen, um das Ganze zu behandeln. Und jetzt ist die Frage, wo ist eigentlich natürliche Sprache in dieser Liste, also in dieser Hierarchie? Und leider stellt sich raus relativ weit oben. Also es ist extrem kompliziert, natürliche Sprache zu verarbeiten. Und im Endeffekt läuft das darauf hinaus, dass die Syntaxanalyse in Schritt-Lu an sich Turing vollständig ist. Also so ziemlich das Aufwendigste, was man machen kann. Aber dadurch, dass die Welt und alles relativ beschränkt ist, ging das sogar damals auf der alten Hardware. Okay, man hat gesehen, teilweise hat es relativ lange gedauert, bis eine Antwort kam, aber also schon so im Bereich von einer Sekunde oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall noch erträglich. Und die Grammatik, die verwendet wird, also der Formalismus nennt sich Augmented Transition Networks. Wenn man schon mal von endlichen Automaten gehört hat, das ist in etwa sowas. Ich zeige gleich noch mal ein Bild. Ich hatte vorhin erwähnt, dass Schritt-Lu in Lisp implementiert ist. Das kann man so sehen, man kann das aber auch ein bisschen anders sehen, denn es gibt zwei Spezialsprachen, die verwendet werden, die jeweils auch wieder in Lisp implementiert sind. Also das gesamte System ist schon ein großes Lisp-Paket, aber es sind eben, ich weiß nicht, ob man das jetzt Domain-Specific Language nennen kann, aber es gibt eben diese Fachsprache, in der zum Beispiel diese Grammatik geschrieben wird und es gibt dann nachher auch für logische Schlussfolgerungen noch eine andere Lisp-ähnliche Sprache. Und das große Konzept, das sich durch das gesamte System zieht, ist, alles sind eigentlich Programme. Und in dem Fall auch, die Grammatik ist ein Programm, jede Grammatikregel ist quasi eine Funktion. Ja, das, was ich hier noch erwähne, Planner, das ist eben diese zweite Sprache, die dann hauptsächlich für logische Schlussfolgerungen verwendet wird, die aber auch die Grundlage bildet, um überhaupt diese Syntaxanalyse zu machen. Also die Grammatik selbst ist in dieser Sprache Programmer geschrieben und der Parser dann selbst ist in Planner geschrieben, zu dem ich später dann nochmal komme. Aber erstmal noch zu Augmented Transition Networks. Wie gesagt, ähnlich zu endlichen Automaten oder endlichen Transducern. Aber es ist erweitert durch Vorbedingungen und Seiteneffekte und hat einen Speicher. Und das macht das Ganze Turing vollständig. Man kann also quasi alles damit berechnen, aber es ist halt auch entsprechend aufwendig. Und hier ist so ein kleines Beispiel, wie das in der Grammatik ausschauen könnte. Das ist wieder eine Nominalphrase, also wir starten in dem ersten Zustand NP und wenn wir dann einen Artikel lesen können, kommen wir in den nächsten Zustand. Ja. Okay.
Nee. Keine richtige Frage, es ist nur ein Reminder, bitte das zu highlighten, damit das mit in der Aufnahme ist, damit die Leute, die das sehen, auch verstehen können, weil sie dich jetzt nicht sehen. Ja.
Also ich versuch's. Also nochmal hier der erste Zustand. Kann man das dann sehen? Ja. Dann versucht man einen Artikel zu lesen und wenn das erfolgreich gelingt, also das ist die Nebenbedingung quasi, dann kommt man in den nächsten Zustand. Und wenn man dann noch einen Nomen liest, kommt man in den nächsten Zustand und dann ist das Ganze quasi erfolgreich. Oder alternativ für dieses, wenn man einen Namen liest, ein Name ist auch eine Nominalphrase. Und dann gibt es noch eine Menge von Nebenbedingungen hier als Test. Zum Beispiel, dass in den meisten Sprachen irgendwie der Artikel mit dem Nomen übereinstimmen muss. Das ist dieser Test hier, dass die Agreements übereinstimmen müssen. Und hier nennen sie es Actions. Das ist das, was ich als Speicherregister bezeichnet habe. Also man kann sich irgendwo Sachen merken. Und in Schrittlo sieht das Ganze dann so aus. Das ist ein einfaches Flussdiagramm, was genau das Gleiche sagt. Versuche einen Determiner, also einen Artikel zu parsen, versuche einen Nomen zu parsen. Wenn das funktioniert, ist das erfolgreich und sonst, also returnt man Success und wenn es eben nicht funktioniert, returnt man Failure. Und wirklich dann in der Grammatik sieht es so aus, also man definiert eine Regel und sagt, versuche einen Determiner zu parsen. Wenn der Wert, der da rauskommt, nicht nil ist, gehe in, also das ist quasi Bedingung, Branch 1, Branch 2. Also wenn das erfolgreich ist und nicht 0 rauskommt, mache nichts. Und auf der nächsten Folie. Also wie gesagt, man versucht irgendwas zu machen. Wenn das erfolgreich ist, ist man fertig, beziehungsweise geht zur nächsten Regel. Und wenn es nicht erfolgreich ist, bricht das Ganze ab. Und in der letzten Regel, wenn das Nomen gefunden wurde, wird der Syntaxbaum, also der Teilbaum, zurückgeliefert, den man schon verarbeitet hat. Ja. Man kann teilweise auch noch eine dritte Option angeben, also einen dritten Branch angeben, der nur relevant ist, wenn die Eingabe noch nicht vollständig verarbeitet wurde. Ja, hier ist nochmal die Erläuterung der Richtungen. Also nil ist einfach nächste Anweisung, return ist ich bin fertig, fail ist abbrechen und zurücksetzen. Und alles andere wird gesehen als ein Sprung zu einem Label. Also alles, was nicht die oben genannten Werte ist, ist wahrscheinlich ein Label und da wird versucht hinzuspringen. Ich hatte erwähnt, dass man für natürliche Sprachen etwas mehr braucht als kontextfreie Grammatiken. Und oder ich hatte es auch gezeigt mit den Augmented Transition Networks, dass die eben irgendwie Bedingungen einbauen können und Sachen speichern. Und das funktioniert zum einen über, also für die Bedingungen kann man eben auch Pointer verwenden, wo man auf Dinge, die man vorher schon gesehen hat, schauen kann. So Dinge wie, ist das jetzt wirklich die richtige, habe ich die richtige Form des Artikels gefunden für das Nomen, das ich habe, was gerade im Deutschen relativ relevant ist. Und zusätzlich kann man eben Features speichern. Also das ist so ein bisschen wie ein assoziatives Array, wie ein Hash. Und kann dann eben das auch abfragen. Entweder im aktuellen Knoten oder in allen oder in irgendeinem Knoten, zu dem man eben einen Pointer hat. So viel erstmal zur Grammatik. Jetzt kommen wir dann zur zweiten Sprache, die ich schon erwähnt hatte, zu Planner. Die wurde ursprünglich entwickelt von Hewitt, war aber relativ kompliziert und komplex und dementsprechend eigentlich nicht wirklich geeignet. Wurde aber dann ein Subset davon wurde nachimplementiert, unter anderem eben von Vinograd und Sassmann. Und das hat sich, das war besser zu verwenden. Das im Endeffekt haben sie eigentlich Microplanner verwendet, auch wenn sie im Buch andauernd nur von Planner reden. Aber was ist dieses Planner? Also an sich ist Planner ein vollständiger automatisierter Theorem Prover für Prädikatenlogik und ist auch wieder in Lisp implementiert. Wir haben wieder dieses Konzept Theoreme als Computerprogramme, was erwähnt wird, dass das ein großer Vorteil von Planner ist, weil Theorembeweise für Prädikatenlogik sehr aufwendig sind. Wenn man das Ganze nicht irgendwie bewusst in die richtige Richtung bringt, und mit Planner ist es eben möglich zu sagen, versuch erstmal das Einfache zu beweisen und dann versuch, wenn das fehlschlägt, versuch das Kompliziertere zu beweisen. Wird eben für logische Schlussfolgerungen in Schrittloop verwendet, aber nicht nur dafür, sondern eben auch für den Parser und für alles mögliche andere. Es ist irgendwie, eigentlich hat man manchmal das Gefühl, dass sie das Ganze lieber direkt in Planner geschrieben hätten. Und für alle, die Prolog kennen, Planner bzw. Microplanner gelten als wichtiger Einfluss für die Entwicklung von Prolog. Also wenn man Prolog kennt, so in etwa wie Prolog, kann man sich das vorstellen. Und so sieht das aus, wenn man irgendwelche Sachen, Theoreme dort definiert. Also man kann eben mit, also alles, was mit Planner zu tun hat, beginnt mit TH für Ethereum. Und ich kann einfach mal irgendwelche Sachen, irgendwelche Fakten speichern mit Assert. Zum Beispiel, dass Turing ein Mensch ist. Und dann kann ich ein Theorem definieren, das versucht, kann ich ein Theorem definieren und dieses Theorem ist quasi die Aussage, alle Menschen sind fehlbar. Und das funktioniert eben insofern, dass THCons eine logische Implikation definiert und wenn und man liest das so, also für alles, wo ich beweisen kann, dass es ein Mensch ist, schließe ich fallible. Und in einem TH-Goal kann eben zusätzlich noch die Beweisführung gesteuert werden, was aber in diesem simplen Beispiel nicht vorkommt. Kleiner Sprung zurück zur Welt, in der dieses Ganze funktioniert. Und jetzt ein paar mehr Fakten dazu. Also es gibt in dieser Welt zwei Personen, den sogenannten Robot und den sogenannten Friend, also den das Computersystem und den User. Dann gibt es zwei Spezialobjekte, den Tisch und die Box. Die Box kann andere Objekte enthalten und der Tisch ist die Grundlage, auf der alles liegt. Und sonst gibt es eine gewisse Menge an Blöcken. Und alle Objekte in dieser Welt haben eine gewisse Klassifizierung, die hier unten abgebildet ist. Also hier unten zum Beispiel physische Objekte, Tisch ist ein physisches Objekt, Box ist ein physisches Objekt. Und es gibt physische Objekte, die manipuliert werden können, zum Beispiel Blöcke oder Pyramiden. Weiterhin gibt es noch einige Relationen, die definiert sind, also zum Beispiel die Support-Relation. Irgendwas liegt auf irgendwas anderem. Contain irgendwas ist in irgendwas anderem. Grasping ist dann, wenn der simulierte Roboterarm irgendwas in der Hand hält. Oder Part ist, wenn eben irgendwas Teil von irgendwas anderem ist. Das ist zum Beispiel relevant, wenn man irgendwie größere Gruppen von irgendwas definiert. Sowas wie, im Buch gibt es irgendwie das Beispiel, is there a steeple? Und dann das System weiß natürlich nicht, was ein Steeple ist, aber dann definiert man, ein Steeple ist mindestens 4 Blöcke, die aufeinander gestapelt sind. Und dann gibt es eben diese Part-Relation. Weil man dann fragen kann, ist der rote Block part of a steeple? Sie haben versucht, möglichst wenig quasi atomare Relationen zu definieren und dann relativ viel dann als Theoremen nachzudefinieren. Zum Beispiel gibt es die On-Relation, die allgemein sagt, irgendwas ist im Stapel über irgendwas und das ist dann einfach eine Kette von Support. Also wenn irgendwie der grüne Block ganz unten ist, dann kommt ein blauer Block und dann ist der rote Block. Dann kann man fragen, ist der rote Block auf dem blauen Block? Und intern wird das dann übersetzt als, gibt es eine Menge von Blöcken, dass der unterste, der blaue Block ist, dann die übereinander gestapelt sind und dann ganz oben der gefragte Block ist. Dann noch ein paar andere Sachen. Aktionen werden auch im Planner als Theoreme gemacht, also zum Beispiel Dinge aufheben, Dinge verschieben. In der Datenbank wird auch gespeichert, wenn Aktionen durchgeführt werden und Teilaktionen, weil man dann auch fragen kann, warum liegt der grüne Block auf dem roten Block? Und dann, wenn das aufgrund einer anderen Aktion ist, dann sagt das System, ja, du hast mich gebeten, den Block da hinzulegen. Ja, und wie gesagt, Schrittlu kann neue Begriffe lernen, zum Beispiel neue Relationen oder neue Beschreibungen. Oh, da fehlt die Überschrift. Dann noch ein bisschen zur semantischen Repräsentation. Wenn man irgendwie diesen Syntaxbaum hat, also die Eingabe verarbeitet hat, will man das Ganze irgendwie übersetzen zu einer logischen Repräsentation. Und das sind dann im Endeffekt auch wieder Planner-Theoreme. Und es gibt eben zwei verschiedene Strukturen davon, die Object-Semantic Structures und die Relation-Semantic Structures. Nominalphrasen werden zu Object-Semantic Structures und alles andere wird irgendwie als Relationen dargestellt. Und das ist jetzt ein Beispiel für die logische Repräsentation des Satzes A red cube which supports a pyramid. Und hier oben haben wir erstmal die Planner Description. Also das ist quasi wie so ein Theorem, mit dem dann auch geschlussfolgert werden kann. Und hier haben wir eben zwei Variablen und dann die Theoreme oder ja, die Annahmen. Es ist ein Block. Das erste Objekt ist ein Block. Es ist rot. EQDIM ist, schätze ich, ein anderes Theorem, also eine komplexere Relation, die einfach schaut, ob die Kantenlänge des Objektes gleich lang sind. Das ist eine etwas kompliziertere Form zu sagen, es ist ein Würfel. Und es gibt ein zweites Objekt, das ist eine Pyramide und die Pyramide ist auf dem ersten Block. Und dann gibt es noch eben für dieses komplexe Objekt auch so ein paar Marker. Es ist ein Block. Also es geht primär um diese Variable x1 und wir wissen, es ist ein Block, es kann manipuliert werden, es ist ein physisches Objekt und es ist ein Ding. So sehen dann die logischen Repräsentationen in dem System aus für Aussagen, die man macht. Und je nachdem, was man vom System will, wird das Ganze dann entweder für logische Schlussfolgerungen verwendet oder weiter erweitert. Und wenn man dann das Ganze als logische Repräsentation hat, also wenn man die Aussage in der logischen Form hat und oder halt die Eingabe in logischer Form hat, sind nicht nur zwangsläufig Aussagen, sondern eben auch Fragen und Befehle. Und sonstiges Wissen in der Datenbank hat, kann man dann auf die Eingabe reagieren und dazu dann Antworten generieren. Und das ist eigentlich relativ simpel implementiert. Es ist im Großen und Ganzen so ein bisschen Baukasten, wo gewisse Phrasen vorgegeben sind und dann ein bisschen das Ganze angepasst wird, dass es ein bisschen mehr Sinn ergibt oder dass es besser klingt. Also das ist wieder relativ nah an ELIZA. Also das ist, während die Eingabeverarbeitung relativ komplex mit Grammatik und so weiter ist, die Ausgabe ist einfach, ich habe Phrase 1, ich habe ein Loch, da packe ich irgendwas rein, ich habe nochmal irgendwas in eine Phrase. Oder fangen wir einfach mal bei den einfachen Antworten an. Wenn irgendwas, wenn ein Befehl ausgeführt werden kann, kommt einfach ein Okay. Oder wenn eine Aussage getätigt wird und das System kann damit was anfangen, dann sagt es, I understand. Also wenn man, das haben wir im Beispiel gesehen, wenn man irgendwie sagt, the blue box is nice, dann sagt das System, I understand. Wenn irgendwie beim Verarbeiten ein Fehler auftritt, zum Beispiel ein unbekannter Begriff, dann gibt es einfach diesen Baukasten, I don't know the word. Und dann wird einfach das Wort reinkopiert. Und wenn es eben Referenzen gibt, die nicht aufgelöst werden können, zum Beispiel Pronomen, oder eben spezifische Beschreibungen, sowas wie the green cube, aber es gibt zwei grüne Würfel, dann gibt es nicht nur den einen, dann weiß das System nicht, welches davon gemeint ist und sagt dann einfach, I don't know which green cube you mean. Beziehungsweise, wenn es einfach nur mehrere Optionen gibt, listet das System die einfach, do you mean the green cube on top of the red one or the green cube on top of the blue one? Also das System kann auch ein Stück weit mit sowas wie Ambiguitäten umgehen und versucht, einem dann Vorschläge zu liefern. Dann gibt es eben verschiedene Antworten auf Fragen, die sogenannten W-Fragen. Wer, was, wann, warum. Dann gibt es, sie nennen das im Buch vage Antworten, also irgendwas auf die Frage, was ist in der Box, gibt es als Antwort eine blaue Box und eine Pyramide. Während wenn man zum Beispiel nach welcher, also spezifisch nach irgendwas fragt, dann antwortet das System nicht mit einem, sondern mit der oder die oder das. Wie hier in diesem Beispiel, which block is in the box, the large blue cube, which supports a pyramid. Also das System passt die Genauigkeit an die Frage an. Und bei how many zählt einfach. Und dann gibt es noch Ja-Nein-Fragen. Die dann eben logisch versucht werden zu analysiert, und wenn eben die Aussage logisch stimmt, dann kommt Ja raus oder sonst Nein. Ja. Und wie das Ganze dann funktioniert, sind wir wieder bei Planner. Und die Sache mit den Fragen ist, die meisten Fragen, egal wie sie aufgebaut sind, also zum Beispiel die Fragen how many oder which oder auch Ja-Nein-Fragen führen alle zur gleichen logischen Abfrage. Und dann wird aber abhängig von, wie die Treffer ausschauen, also was gefunden wird, werden verschiedene Antworten generiert. Und diese Anfrage sieht zum Beispiel so aus, also im Endeffekt wird das Ganze als find all, also finde alle Objekte, für die das stimmt oder wahr ist, und dann gibt es solche Aussagen wie, also solche logischen Formeln wie pyramid supporting a block. Das ist eben, es gibt einen Block und ein spezielles Objekt, hier mit der internen Referenz B5 supported es. Und wenn es eben eine How-Many-Anfrage ist, schaut man einfach, wie viele Treffer man hat. Wenn es exakt einen Treffer gibt, gibt man die genaue Referenz raus. Wenn es mehrere Treffer gibt, versucht man entweder mit zu disambiguieren mit meintest du das oder das oder das? Oder man sagt einfach, ich weiß nicht, was du meintest. Und bei Ja-Nein-Fragen geht es eigentlich primär darum, zu schauen, ob es überhaupt Treffer gibt. Beziehungsweise der Unterschied ist dann in der Frage, steht da das the pyramid supported block oder das a pyramid supported block? Wenn die Frage spezifisch ist, dann darf es nur genau einen Treffer geben, und sonst sagt man, ja, es gibt x Stück davon. Ja, damit bin ich auch einmal durch das System durch. Von Eingabeverarbeitung bis über ein bisschen Logik bis hin zur Antwort generieren. Und wie gesagt, hier ein paar Quellen. Das Buch Understanding Natural Languages. Dann eher populärwissenschaftlich der Artikel in Computer Kurzweil. Und es gibt von der Uni Stanford auf der Webseite von Terry Winograd eine Spezialseite zum Thema Schrittloop, wo auch der Source Code runtergeladen werden kann, aber einerseits wissen sie nicht, ob der Source Code überhaupt vollständig ist, und zweitens gibt es das Problem, dass es eben kein System gibt, wo man das Ganze auch ausprobieren könnte. Ja. Aber es steht auch auf dieser Webseite, wenn es irgendjemand mal zum Laufen bringen soll, möge er sich bitte bei Terry Winograd melden, und ja. Gibt es Fragen?
Meine erste Frage ist eigentlich schon in dem Titel, geht es denn wirklich um Understanding hier? Oder wird hier ein Algorithmensatz geliefert, der bisschen besser als Eliza macht?
Das ist eben die Frage, die ich auch zwischendrin gestellt habe, aber der Titel sowohl seiner Doktorarbeit als auch des Buchs ist ziemlich eindeutig. Also das Programm dahinter war eben, wir haben keine Ahnung, wie Verständnis natürlicher Sprache funktioniert. Also versuchen wir es mal nachzuprogrammieren.
Okay. Also einer von den KI-Ansätzen, die wir neulich auch gehört haben. So.
Ja.
Und also
ein klassischer KI-Ansatz, nicht genau. Irgendwie neuronale Netze, sondern regelbasiert, logikbasiert.
Und wo ist denn nun der Unterschied zu Eliza aus deiner Sicht?
Eliza ist eher so ein relativ simples Rewrite-System, was einfach auf irgendwie Pattern matcht und die dann neu kombiniert. Und dieses System arbeitet schon mit einer vollen Grammatik, die große Teile von Englisch abdeckt, also viel mehr, als man eigentlich für diese kleine Welt bräuchte. Das Ganze dann wirklich in eine interne, vollständige Präsentation bringt, das Ganze dann nach Logik übersetzt und dann auf dieser Logik Schlussfolgerungen macht. Also das ist schon ein sehr viel umfassenderer Ansatz, als einfach nur versuchen, blöd Phrasen neu zu kombinieren. Also Eliza versteht wirklich nicht, während da kann man jetzt immerhin argumentieren, ob das Verständnis ist oder nicht.
Was passiert, wenn man das System mit einer vorgeblich fehlerhaften Relationen verwirrt? Zum Beispiel sagt, die Pyramide ist eigentlich in der kleinen Box, und dann fragt man im System aber, welche Farbe hat die Pyramide in der großen Box?
Dann kommt wahrscheinlich die Antwort, ich weiß nicht. Das hatten wir, glaube ich, in der Demo, dieses I don't know.
Also er korrigiert einem dann nicht in der Richtung, dass man sagt wie, ich habe keine Pyramide in der kleinen, ich habe sie nur in der großen.
Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber ich würde vermuten, dass da eher dann kommt, I don't know.
Gibt es denn Systeme, die auf diese Arbeit aufbauen, wo man sagen kann, das hat jetzt Entwicklungen in die Gegenwart hinein, die konkret beeinflusst in irgendeiner Form?
Bei dem System weiß ich es nicht direkt, aber dieses Programm, natürliche Sprache nach Logik zu übersetzen, ist natürlich immer noch mehr oder weniger aktiv, und es gibt immer noch Forscher, die daran arbeiten, und ich glaube, es war ein bisschen später, wo dann auch andere Logiker das Ganze stärker gemacht haben. Also direkt auf Schrittle aufbauend, glaube ich, nicht, aber insgesamt das Konzept ist doch relativ verbreitet.
Noch Fragen? Dann.
Ja? Okay.
Du hattest es eigentlich schon beantwortet. Meine Standardfrage wäre gewesen, so, okay, wo kann man das ausprobieren? Ja. Du sagst nur,
beziehungsweise das ist nicht. Also das klassische Originale gibt es nicht. Irgendjemand hat das, glaube ich, mal in Java nachprogrammiert.
Aha, also es gäbe schon eine Möglichkeit, das irgendwo auszuprobieren, online?
Ich glaube, ich habe mal einen Blick drauf geworfen. Also natürlich wäre es spannender, wirklich den Originalquellcode zu sehen. Mhm. Aber auch diese Java-Version ist wahrscheinlich irgendwann mal von einem Studenten oder von einem Doktoranden geschrieben worden, und es lief und dann hat man es liegen lassen. Das ist auch das Problem mit dem Original-Schrittlu im Großen und Ganzen. Es gibt diese Story, dass Terry Winograd auch irgendwie am letzten Tag vor der Verteidigung noch wild Assembler-Hacks reingebaut hat, um das Ganze irgendwie schneller und lauffähiger zu kriegen. Und es ist eben nicht klar, ob die letzten Änderungen es dann tatsächlich noch in das offizielle Repository, also in den Source Code geschafft haben, den man noch finden kann.
Gut, also die nächste Frage wäre, ob es noch andere Implementationen gibt, die man sich anschauen kann. Und
also die beste Quelle ist einfach diese Webseite.
Gibt es überhaupt ein Projekt, das das irgendwie benutzt? Also die Frage ist immer so, gibt es ein größeres Projekt, das darin implementiert ist? Irgendwelche Roboter, die sagen, dem man sagen kann, gib mir mal das Objekt sowieso Pyramide, und dann kommt der große Greifarm und greift das heraus, und am besten natürlich nur so wie bei Mikado, dass es nicht alles umfällt.
Also ich weiß zumindest nichts davon. Die Welt ist, glaube ich, auch zu beschränkt, um das dann tatsächlich effektiv einsetzen zu können. Es ist eine nette Demo, aber sehr viel mehr auch nicht. Also für damals war es natürlich bahnbrechend, aber heutzutage ist es wie Eliza. Auch Eliza war damals bahnbrechend, und jetzt ist es irgendwas, was in meinem Emacs drin ist und was ich in 100.000 Varianten finden kann.
Na dann, Dankeschön.
Ja, danke für die Aufmerksamkeit.